Ja, Psalm 25, der heutige Predigttext, ihr habt ihn gerade schon in der Lesung gehört, da steckt viel drin. Es ist ein Psalm von David, der ja ein sehr bewegtes Leben hatte. Und das wird, glaube ich, auch hier an diesem Psalm deutlich. In dieser Situation, in der David sich hier befindet, da spricht er drei Dinge an, die ihm Probleme bereiten in seiner gegenwärtigen Situation. Das erste, wovon er spricht, sind Feinde. Zweimal erwähnt er das hier, dass es Menschen gibt, die ihn was Böses wollen. Er schreibt hier am Ende auch, Vers 19, schau, meine Feinde sind viele geworden, abgrundtief hassen sie mich. Und im Leben von David gab es einige Feinde. Er musste jahrelang vor Saul fliehen, dem amtierenden König, der ihn ja wirklich durchs ganze Land gejagt hat. David musste sich monatelang, teilweise jahrelang in der Wüste verstecken mit irgendwelchen Vagabunden, war ständig auf der Flucht. Und manchmal war Saul wirklich so knapp dran, dass er ihn zu packen kriegte mit seinen Elitetruppen. Also David wusste, was es bedeutet, Feinde zu haben. Selbst sein Sohn Absalom, der ihn vom Thron stoßen wollte, wo es so weit kam, dass David Jerusalem verlassen musste in der Nacht, wo er eigentlich in Gefahr war, geschnappt zu werden und wirklich auch da noch in letzter Sekunde entkam. Also David kannte in seinem Leben mehrere Situationen, wo Menschen ihn wirklich gehasst haben, versucht haben, ihn zu töten. Bei uns mag es hoffentlich nicht ganz so extrem sein, dass es Menschen in eurem Umkreis gibt, die versuchen, euch zu töten. Aber dennoch gibt es Menschen in unserem Leben, die uns manchmal das Leben sehr bitter und sehr schwer machen können. Menschen, die uns zu Feinden werden. Das können Arbeitskollegen sein oder auch vielleicht Mitschüler, die uns mobben, die keine Gelegenheit auslassen, das Negative in uns zu sehen, es weiter zu tratschen, andere Menschen, die uns das Leben wirklich zur Hölle machen, wo wir wirklich drunter leiden. Es kann vielleicht auch ein Arbeitgeber sein, der Chef, der einen ausnutzt, Menschen, Vorgesetzte, die genau wissen, ich kann schlecht Nein sagen und die immer und immer wieder mich mit Aufgaben beladen und es ausnutzen, meine Schwächen. Und vielleicht am Ende werde ich gefeuert aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht mal bekannt sind. Und dann fühlt man sich total verraten und beschämt und hilflos, weil man sich einfach nicht dagegen wehren kann. Es ist total schlimm, schlimmes Gefühl, von Menschen ausgebeutet zu werden und selber nichts dagegen machen zu können. Und so sind wir manchmal vielleicht in irgendwelchen Beziehungen oder ja, Beziehungsstrukturen gefangen, wo Menschen uns Böses wollen, uns ausnutzen, uns ausbeuten und wir selber gar nicht wissen, wie wir da rauskommen sollen. Es kann auch Beziehungen sein zu Menschen, die uns nahestehen. Paradebeispiel vielleicht Schwiegertochter, Schwiegermutter, kann aber auch in der Ehe sein. Das kann auch Beziehungen zu Geschwistern sein, wo man sich über Jahre hinweg immer wieder streitet, immer wieder aneinander gerät und einfach diese Konflikte nicht unter Kontrolle kriegt. Und das geht einem nah, das geht einem mit, das zieht sich über Jahre und Monate hindurch und das verursacht einfach Druck und Stress und Ängste bei uns und wir sehen einfach keine Lösung, wie wir diese Feindschaft in irgendeiner Form beenden können. Und genau das bewegt David hier auch. Es gibt Menschen in seinem Leben, wo die Beziehungen nicht in Ordnung sind, die er einfach nicht in den Griff bekommt. Wo keine Versöhnung möglich ist, wo er das vielleicht auch gerne möchte oder wo es eben wirklich so schlimm ist, dass er um sein Leben fürchten muss. Das ist der eine Punkt, den David hier bewegt. Der zweite, das ist eine gewisse Orientierungslosigkeit. Er betet hier mehrmals, zum Beispiel in Vers 4, zeige mir, Jahwe, deine Wege. Oder in Vers 5, leite mich. Und das betet er mehrmals. Also er bittet Gott um Führung, weil er selber keine Perspektive mehr sieht. Da ist eine gewisse Orientierungslosigkeit in seinem Leben. Und ich glaube, das kennen auch viele Menschen unserer heutigen Gesellschaft, jetzt gerade mit der ganzen Inflation, steigenden Preisen, wo so viel in Bewegung ist in der Gesellschaft, wo vieles nicht mehr sicher ist, wo Menschen plötzlich Existenzängste bekommen, wo eine gewisse Orientierungslosigkeit da ist. Wo vielleicht jemand, der jetzt Rentner ist und merkt auf einmal mit den ganzen steigenden Preisen, ich komme mit meiner Rente nicht mehr hin, ich kann aber auch nichts mehr machen, um irgendwie mehr Einkommen zu generieren, das geht nicht. Oder vielleicht junge Familien, die Kredite aufgenommen haben, ein Haus abzahlen müssen und plötzlich merken, wir kommen mit dem Geld nicht mehr hin. Wir arbeiten schon beide wie Tiere, haben wenig Zeit für unsere Kinder, es reicht nicht mehr. Und plötzlich kommen diese Existenzängste, Orientierungslosigkeit, wie geht's weiter, wo sollen wir wohnen, wo sollen wir hin, was sollen wir machen? Und dann kommen diese Fragen. Oder vielleicht, dass wir dem Druck der Gesellschaft ausgesetzt sind, dass wir immer wieder versuchen, mitzuhalten, dieser Leistungsdruck, der da ist, das fängt ja in der Schule schon an, im Studium, und dass wir oft irgendwie das Gefühl haben, wir werden irgendwie nur angetrieben von den ganzen Aufgaben und den Anforderungen, die an uns gestellt werden, aber wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selber Entscheidungen fürs Leben zu treffen, wo es eigentlich hingehen soll. Und wir merken eigentlich, dass wir unser Leben gar nicht mehr in Kontrolle haben, dass wir eigentlich irgendwie nur noch mitschwimmen in eine Richtung, von der wir gar nicht wissen, wo es irgendwo mal hingeht, und selber vielleicht keine Perspektive mehr sehen, weil einfach der Druck und die Anforderungen so stark sind, dass wir selber irgendwie die Kontrolle total verlieren. Und an bestimmten Stellen des Lebens auf einmal merken, wir haben gar keine Perspektive mehr. Und das erlebt David hier auch. Ob es nur mit seinen Feinden zusammenhängt, die ihn durch das Land jagen, weiß ich nicht. Das kann sein. Es kann auch unabhängig von den Menschen sein, die ihn verhasst sind oder die ihm etwas Böses wollen. Aber er leidet hier unter Orientierungslosigkeit. Er sucht Halt, er sucht Orientierung. Und das Dritte, was er hier mehrmals anspricht, das ist Schuld. Er sagte zum Beispiel in Vers 7, Gott, denke nicht an meine Jugendsünden. Oder er spricht auch mehrmals darum, dass Gott ihm vergeben soll. Er sagt zum Beispiel in Vers 11, vergib mir meine große Schuld. Und David hatte ja nun auch einiges auf dem Kerbholz. Ja, der kleine Hirtenjunge, der den Riesen Goliath besiegt hat, der so eine steile, fromme Karriere hingelegt hat, König von Israel geworden ist, hat einen Mord und einen Ehebruch auf dem Konto. Und damals im Alten Testament, ja, da gab es die Sündopfer, die konnte man bringen, dann war das irgendwie wieder bereinigt, aber für Mord und Ehebruch gab es kein Opfer. Da galt eigentlich die Todesstrafe. Vom Alten Testament her gab es für diese Sünden, die David begangen hatte, ja gar keine Vergebung. Das hat ihn bewegt, das hat ihn umgetrieben. Dann spricht er hier von seinen Jugendsünden. Wir wissen nicht, was das für Sünden sind, aber scheint, dass er auch in seiner Jugend irgendwie was gemacht hat, was ihn noch bewegt, was ihm nachgeht. Und ich glaube, dass das auch ganz oft im Leben von vielen Menschen, manchmal auch von Christen der Fall ist, dass wir Dinge getan haben, in unserer Jugendzeit vielleicht, dass uns unser Leben lang verfolgt. Sünden, Schuld, manchmal auch die Konsequenzen dieser Schuld, die uns unser Leben lang verfolgen, die uns nicht loslassen. Und so war das auch hier bei David. Diese Schuld, die bedrückt ihn, die liegt auf ihn und er sucht Vergebung. Und manchmal ist es auch eine Schuld, die immer wieder, sage ich mal, durch Beziehungen immer wieder auffrischt. Manchmal leben wir in Beziehungen, auch als Christen, wo wir einfach keinen Frieden reinkriegen, wo es immer wieder zu Streitereien und Konflikten kommt, wo immer wieder neu wir Schuld auf uns laden. Und das bedrückt uns, das belastet uns. Und das ist eine große Not hier für David, diese drei Dinge, dass er einmal Menschen hat, die ihm Böses wollen, Feinde, die ihn bedrücken, die Schuld, die ihn quält, auch aus Beziehungen, und dann auch diese Orientierungslosigkeit, diese Perspektivlosigkeit, dass er einfach nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll oder wo es gerade hingehen soll. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, vielleicht befindest du dich gerade in einer ähnlichen Situation, nicht vielleicht, dass alle drei Dinge auf dich reinprasseln, aber vielleicht eins von diesen Dingen gerade auch irgendwo bei dir dominant ist in deinem Leben, du vielleicht auch zu Gott betest und da Hilfe erwartest. Und ich möchte mit euch mal reinschauen, was sagt David uns hier oder was können wir erwarten von Gott? Die Erfahrung, die David hier gemacht hat, wenn es zu den Feinden kommt, er bittet darum, dass Gott ihn befreit, freisetzt davon, von diesen Feinden. Ich war gestern noch bei einem Freund in Kassel und wir kamen ins Gespräch und er hatte etwas, was ihn gerade so bewegt hat. Er sagte, ich habe sowas Dummes gemacht. Er sagte, ich hatte, mein Auto hatte Motorschaden, ich wollte das verkaufen und wir fahren jetzt nächste Woche in Urlaub und irgendwie habe ich mir innerlich so einen Druck gemacht, ich wollte das Ding unbedingt loswerden. Und dann kamen da zwei Typen, die das auch haben wollten, haben das Geld auch bezahlt, Kaufvertrag irgendwie so flüchtig unterschrieben, aber ich habe total vergessen, mein Auto abzumelden. Und das ist natürlich doof, wenn du ein Auto verkaufst, ohne es abzumelden, dann könnte ich natürlich mit dem Auto machen, was sie wollen, du musst deine Steuern weiter bezahlen, deine Versicherungen. Und wenn das bei irgendeinem Banküberfall oder sowas dann erwischt wird, dann geht das irgendwie auch mit auf deinem Konto. Und er konnte überhaupt nicht mehr schlafen und er sagte, ja, die Männer haben mir versprochen, dass sie es abmelden, aber es ist bislang immer nichts passiert. Und er sagt, ich fühle mich so beschämt und so unter Druck. Ich bin gerade so verängstigt, weil ich nicht weiß, was diese Männer jetzt mit meinem Auto machen. Und da habe ich ihn so angeschaut und ich habe gesagt, hast du schon mal drüber gebetet? Ich sage, hast du schon mal gebetet, dass Gott da einfach eingreift? Und genau das macht David ja letztlich hier auch. Er betet zu Gott. Und es gibt ja noch viele andere Psalmen, wo David ganz konkret auch über seine Feinde betet. Und da habe ich meinem Freund gebetet und gesagt, Herr, schenk, dass diese Männer, egal was sie da auch vorhaben, dass du die Umstände so führst und leitest, dass sie das Auto ummelden müssen. Das war jetzt gestern Abend, ich habe noch keine Rückmeldung, ich weiß nicht, was passiert. Aber er sagte, nachdem wir gebetet haben, sagte ich merke, wie so viel Druck gerade von mir runtergegangen ist, wie so viel Angst weggegangen ist, einfach weil wir gebetet haben, dass Gott abgegeben hat. Also da steckt eine unheimliche Kraft drin. Und selbst wenn wir in das Leben von David schauen, dann merken wir, dass Gott sich ja auch in den Beziehungen, die er erlebt hat, mit Saul und auch mit Absalom, dass Gott das immer für ihn zum Guten geführt hat, weil er Gott vertraut hat. Und ich glaube, dass uns das auch Mut machen kann, in den Beziehungen zu den Menschen, die uns Böses wollen, dass wir diese Menschen im Gebet Gott abgeben. Und Gott macht etwas. Gott verändert Situationen, Gott verändert Menschen. Er hat die Kraft dazu. Anstatt selber dagegen anzukämpfen, das an Gott abzugeben. Und oft versuchen wir gerade in Beziehungen, es immer auf eigene Faust zu versuchen und dann werden die Konflikte oft noch schlimmer oder wir schlagen zurück, weil wir selber verletzt sind, weil wir verärgert sind und das gießt ja nur noch mehr Öl ins Feuer. Und wenn Gott anfängt, in diese Beziehung hineinzuwirken, dann verändert sich wirklich etwas. Und genau das macht David hier. Das Zweite, was David anspricht, ist seine Schuld. Es gibt Schuld, die ihn immer noch belastet, Schuld, die er, für die er wahrscheinlich Sündopfer gebracht hat, aber wo er merkt, das lässt mich trotzdem nicht los. Und ich erlebe das manchmal auch bei Christen, dass Christen sagen, na ja, irgendwie, da gibt's noch gewisse Dinge aus der Vergangenheit, Schuld aus Beziehungen, das geht mir noch nach. Ich habe das irgendwie mit Gott bereinigt, ich habe Gott um Vergebung gebeten, ich weiß, dass es bereinigt ist, aber trotzdem lässt mich das nicht los. Und wenn Gott mir das vergeben hat, warum ist das dann immer noch da? Und manchmal sagen dann Menschen, ja, ich kann mir selber nicht vergeben. Aber ich glaube gar nicht mal, dass das unbedingt das Problem dieser Schuld ist. Sondern ich glaube, dass wenn wir Schuld aus Beziehungen haben, dass es nicht nur darum geht, dass wir sie mit Gott bereinigen, sondern auch mit den Menschen. Die Beziehung, die wir zu Gott haben, wird ja oft auch mit unseren Mitmenschen gleichgestellt. Jesus sagt ja, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben wie dich selbst und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das Gebot ist ihm gleich, sagt Jesus. Und ich glaube, ganz oft das Problem von Schuld ist, dass wir mit uns rumtragen aus der Jugend oder ja auch aus anderen Beziehungen, ist, dass wir sie ja irgendwie mit Gott bereinigen, aber nicht mit den Menschen. Und dann merken wir, dass diese Schuld und diese Sünde weiter in uns rumrumort, obwohl sie Gott uns schon längst vergeben hat. Schuld gehört immer ans Kreuz, das ist richtig und das ist wichtig. Und da, wo wir Schuld haben, sollten wir sie nicht mit uns rumschleppen, sondern sie gehört immer ans Kreuz, wo Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir Christen leben aus der Vergebung. Und das jeden Tag, nicht nur am Tag unserer Bekehrung, sondern wir leben aus der Vergebung jeden Tag. Wir brauchen Vergebung. Auch wenn wir Heilige sind, auch wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, auch wenn wir uns bemühen, ein gutes Leben zu leben, wir sind und bleiben doch irgendwo Sünder. Wir leben in dieser Zerrissenheit. Und gerade da, wo wir schuldig werden, ist es wichtig, dass wir mit unserer Schuld jeden Tag neu ans Kreuz gehen. Da gehört die Schuld hin, da verliert sie ihre Kraft. Aber es ist auch wichtig, dass wenn wir die Möglichkeit haben, uns bei Menschen zu entschuldigen, das auch zu tun. Wo wir die Möglichkeit haben, um Vergebung zu bitten, bei einem Menschen das auch zu tun, weil dann verliert Sünde wirklich ihre Macht. Und auch das ist eine Erfahrung, die David in seinem Leben machen muss. Vergebung von Gott in erster Linie ist wichtig, aber auch zu den Mitmenschen. Und dann kommt das Dritte, die Orientierungslosigkeit. Wir merken, dass unsere Gesellschaft enorm verängstigt geworden ist in den letzten 2 Jahren durch Corona, Ukraine-Krieg und alles, was damit zusammenhängt, haben die Menschen eine wahnsinnige Angst. Das sieht man ihnen von außen vielleicht nicht an, aber das merkt man an den verschiedensten Stellen, merkt man das und ihr wahrscheinlich auch. Die Menschen haben panische Angst und die Menschen sind orientierungslos geworden. Und ich meine, die Situation, in der wir uns befinden, ich bin jetzt Mitte 40, ja, und die letzten 40 Jahre, die ich mich erinnern kann, war es in unserem Deutschland, war immer alles stetig, es war alles immer sicher. Es ging immer alles in seinen gewohnten Bahnen. Man musste keine Angst haben, man konnte langfristig planen bis zur Rente, das war immer irgendwie alles safe und auf einmal ist es das nicht mehr. Das war es eigentlich nie, aber wir hatten diesen Trugschluss, weil alles politisch immer irgendwie gut lief und wirtschaftlich. Und auf einmal befinden wir uns in einer Situation, in der sich ja die meisten Menschen dieser Welt befinden und da kriegen wir auf einmal Panik. Und Menschen merken das, woran wir uns festgehalten haben, das hält nicht mehr. Und das ist ja eigentlich auch gut, dass sie das merken, weil das Einzige, was uns Halt gibt, das ist Jesus Christus. Das ist Gott selbst. Und David hat das begriffen und darum geht er auch immer wieder zu Gott und darum betet er auch zu Gott und sagt, Gott, zeige mir den Weg, führe du mich. In Psalm 23 heißt es ja, der Herr ist mein Hirte. Er führet mich zu frischem Wasser, er weidet mich. Das ist ja die Aufgabe eines Hirten, dass er die Schafe führt und leitet. Und ich glaube nicht, dass Schafe sich großartig Gedanken machen, wenn es eine Dürre gibt. Oh meine Güte, wo geht's morgen eigentlich hin? Was werden wir essen? So weit denken die gar nicht. Die denken nur in dem Moment und sie vertrauen darauf, dass der Hirte sie führt und leitet, weil das seine Aufgabe ist. Und ich glaube, dass wir Menschen oft so sind, natürlich haben wir Verantwortung für unser Leben, das ist richtig. Aber ich glaube manchmal, dass wir uns zu viel Verantwortung aufladen, Verantwortung, die wir eigentlich an Gott abgeben sollten. Jesus sagt, warum macht ihr euch Sorgen über den morgigen Tag? Reicht es nicht, euch mit den Sorgen auseinanderzusetzen, die ihr heute habt? Gott wird für das Morgen sorgen. Natürlich ist es nicht falsch, grundsätzlich auch vorauszuplanen, aber wir können natürlich unser Leben nicht vorherbestimmen. Wir können uns keine Sicherheit erarbeiten, das ist ein Trugschluss. Überall, wo wir unser Herz dranhängen, das wird, irgendwann werden wir es loslassen müssen. Spätestens, wenn wir sterben. Manchmal auch schon früher, weil es die Lebensumstände uns dazu zwingen. Aber wenn wir unsere Sicherheit an Jesus suchen, das brauchen wir niemals loslassen. Denn Psalm 23 sagt uns auch, denn wanderte ich schon im Tal des Todes, so bist du bei mir. Was für ein starkes Wort. Denn wenn du stirbst, bist du alleine. Wenn du stirbst, lässt du alles los, da geht keiner mehr mit. Aber David hat hier begriffen, er sagt, wenn ich sterbe, wenn ich im Tal des Todes bin, bist du bei mir, dann ist Jesus sogar da. Im Prozess des Sterbens bist du als Christ nicht alleine, weil Jesus an deiner Seite ist. Den musst du nie loslassen. Und Jesus lässt dich nicht los, nicht mal im Prozess des Sterbens, weil er als der lebendige und auferstandene Herr Macht über den Tod hat. Für ihn gibt es diese Grenze nicht mehr. Und darin steckt der Trost. Dieser Jesus führt und leitet uns nicht nur durch dieses Leben, nicht nur durch die Unvorhersehbarkeiten, nicht nur durch die Kriege und Kämpfe, die wir haben, sondern selbst durch den Tod. Leitet und führt er uns. Und das wusste David. Und darum wusste er auch, wenn er in seinem Leben keine Perspektive sieht, wenn Existenzängste da sind, dann gehe ich damit zu Jesus, zu Gott. Ich gebe das ab im Gebet. Und dann merke ich, wie Frieden und Ruhe reinkommt, weil ich das an Jesus abgeben kann. Was mir auffällt bei David, mit welcher Einstellung er hier ins Gebet geht. Er sagt zweimal, mein Gott, in Vers 2, mein Gott, ich vertraue auf dich. Es geht hier um Vertrauen. Es geht darum, dieses Vertrauen in mich selbst und meine eigenen Fähigkeiten loszulassen und mehr in Jesus zu vertrauen. In seine Kraft, in seine Führung. In seine Güte, in das, dass er es gut mit mir meint und dass er meine Lebenssituation verändern kann. Wenn wir beten, müssen wir Jesus vertrauen, dass er es in die Hand nimmt. Und dann sagt er zweimal noch, wer ist es, den Gott erhört, wenn nicht der, den Gott fürchtet? Zweimal spricht er davon, dass wir Gott fürchten sollen. Das Wort Gottesfürchtige kommt ganz oft in der Bibel vor, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament werden Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, als gottesfürchtig bezeichnet. Und dieses Wort Gottesfurcht, das heißt nicht, dass man jetzt Angst vor Gott haben muss, aber das heißt, dass man sich der Macht Jesu Christi wirklich bewusst ist. Das Interessante ist ja, als Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern begegnet, was sagt er seinen Jüngern? Er sagt, fürchtet euch nicht. Warum? Weil die Jünger Angst hatten. Muss man vor Jesus Angst haben? Nein, natürlich nicht. Aber als Jesus, der Auferstandene, ihnen begegnet, diese Auferstehungsmacht, als sie mit der in Berührung bekommen, da bekommen sie auf einmal Angst. Es gibt Situationen, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, wo sie Angst bekommen. Sobald Jesus den Sturm stillt, da bekommen die Jünger nicht nur Angst vor dem Sturm, sondern auch Angst vor Jesus. Und ich sage, fürchtet euch nicht. Als sie diese Macht von Jesus erleben, wie er diesen Sturm stillt, da bekommen sie Angst. Weil sie plötzlich merken, in Jesus Christus begegnet mir der allmächtige Gott, der heilige Gott. Und es ist gut, dass wir uns dieser Macht bewusst sind, weil oft, wenn wir beten, dann sind wir uns der Macht, die Jesus hat, gar nicht bewusst. Weil wir nicht gottesfürchtig sind. Weil wir nicht begriffen haben, mit wem wir es zu tun. Wir haben es nicht nur mit einem lieben Jesus zu tun, der uns alle unsere Sünde vergibt, sondern wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, der uns in Jesus Christus begegnet, der alles in dieser Welt unter Kontrolle hat. Jeden Sturm, jeden Krieg, jeden Feind, alles. Und wenn wir zu diesem Jesus beten, dann dürfen wir erwarten, dass er etwas verändert, was wir und was Menschen nicht verändern können, weil er die Macht dazu hat. Und dann sagt er noch dreimal, hier spricht David noch davon, dass er auf den Herrn wartet. Das wird in meiner Übersetzung, kommt das leider nicht so deutlich durch, aber im Hebräischen steht dreimal, dass er sagt, Herr, ich warte auf dich. Und es ist auch wichtig, wenn wir beten, dass wir lernen, auf Gott zu warten, weil Gott nicht immer instant handelt. Ich habe einen Sohn, Arik, der ist jetzt 1 Jahr und 7 Monate und ich merke gerade, das Wort warten habe ich so oft nicht mehr benutzt in den letzten Jahrzehnten, wie ich das gerade bei ihm benutze. Ja, weil es nie schnell genug gehen kann. Wenn ich seine Flasche mache, dann steht er da und, Mam. Ich sage, Arik, warte. Wenn er nach draußen will, ja, dann rennt er schon mit Socken zur Tür. Ich sage, die Schuhe noch, warte, ja. So, das liegt nicht in seiner Natur, das Warten. Und oft haben wir diesen Eindruck, ja, wenn ich älter bin, dann ist das ein bisschen besser mit dem Warten. Das stimmt, aber das ist ein Trugschluss. Wir verändern uns nicht. Wir Erwachsene sind genau wie die kleinen Kinder. Wir tun uns schwer mit Warten. So, und das ist eine ganz wichtige Disziplin, wenn wir von Gott etwas erwarten, wenn wir Gott um Hilfe bitten. Wir müssen lernen, auf Gott zu warten. Gott hat seinen eigenen Zeitpunkt. Und das war auch bei David so. Als David von Saul verfolgt war, wie viele Jahre, wir sprechen hier nicht von Tagen, wie viele Jahre war David auf der Flucht, bis Gott da eingegriffen hat? Selbst der Konflikt mit Absalom. David musste noch aus Jerusalem fliehen. Gott hat das nicht sofort gestoppt. David musste warten auf den Zeitpunkt, an dem Gott eingreift. Und das Wort gebraucht David hier dreimal. Er sagt, ich warte auf den Herrn. Wenn wir zu Jesus beten, dürfen wir erwarten, dass er wirkt. Dass er die Macht hat, alles zu verändern, was nötig ist. Aber wir brauchen auch Geduld, darauf zu warten, dass er zum richtigen Zeitpunkt eingreift. Gott segne euch. Amen.